Hallo und herzlich willkommen zum Bobcast, dein Podcast für alle, die den Mittelstand mutig gestalten. Und hier sind eure Hosts, Vanessa Daun, Autorin, Unternehmensentwicklerin und Visionärin hinter dem Bob-Prinzip und Harald Kiefer, Organisationsprofi mit jahrzehntelanger Führungserfahrung. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören.
Ja, hallo, da sind wir wieder. Tatsächlich alle zwei Wochen ich und der Harald hier in unserem kleinen Studio. Harald bringt mir aus seiner Arbeitswoche ein Thema mit, etwas, das ihn ganz besonders bewegt oder ihm ganz besonders aufgefallen ist. Und ich freue mich auf das Thema. Aber vorweg, Harald, wie war deine Woche?
Die Woche war interessant, die Woche war auch gut. Die Woche ist gut ausgegangen und man freut sich schon auf die nächste Woche, ich mich auch.
Das ist gut.
Ja, also alles gut.
Ja, was hast du mir für ein Thema mitgebracht? Hast du mir ein Thema mitgebracht?
Ich habe dir ein Thema mitgebracht.
Ja.
Ich habe dir Sorgen eines Geschäftsführers mitgebracht, der angesichts einiger Herausforderungen sich Sorgen macht, der ehrlich ist und sagt, das wird anspruchsvoll, was wir da vor uns haben. Mhm. Aber die größten Sorgen macht ihm, dass er offensichtlich seinen Mitarbeitenden diese sorgenvolle eigene innere Einstellung vermittelt.
Ja.
Und dass er Angst hat, sie runterzuziehen, wobei er eigentlich das Gegenteil jetzt gebrauchen könnte.
Mhm. Und auch seine Mitarbeitenden,
und
richtig?
Und seine Mitarbeitenden,
ja.
Natürlich.
Ja, tatsächlich ein bisschen eine Situation, die ich aktuell häufiger beobachte, mag auch ein bisschen an den Zeiten liegen. Mir fällt dazu natürlich eine Mini-Geschichte ein dieses Mal. Zwei Indianer, die am Feuer sitzen, ein älterer Indianer und ein junger Krieger. Und der ältere Indianer sagt, manchmal, da fühle ich mich, als hätte ich zwei Wölfe, die in meiner Brust kämpfen. Der eine Wolf ist pessimistisch, zerstörerisch, und der andere Wolf ist voller Optimismus. Und die kämpfen beständig gegeneinander. Und dann sagt der junge Krieger, und welcher Wolf gewinnt?
Mhm.
Sagt der Alte, den, den ich füttere.
Mhm. Ja. Ja, das, ich finde, das klingt klasse. Es ist natürlich schön. Man hat selbst offensichtlich in der Hand. Man kann was dafür tun.
Ja.
Der alte Indianer hat jetzt nicht gesagt, für welchen Wolf er sich entscheidet, aber nach dem, was wir hier besprechen, klingt es nach dem optimistischen, zuversichtlichen, den wir füttern wollen.
Wer weiß es schon.
Ja, das ist für meine Führungskraft, von der ich eben erzählt habe, wichtig. Mich erinnert es an den Direktor, den ich mal hatte, den ich nicht ermahnt, das macht man ja nicht mit seinem Direktor, aber den ich, sagen wir mal, behutsam darum gebeten habe, etwas mehr Optimismus und Motivation für die Mitarbeiter einzubringen. Mhm. Und er mir sagte, wieso soll ich denn die motivieren? Die bekommen doch jeden Monat Geld auf ihr Konto. Und daraus kommt für mich die Frage, ist das eine Führungsaufgabe?
Mhm. Also das Geld aufs Konto zu schicken, ist eine Führungsaufgabe. Aber tatsächlich auch, also ich finde es spannend. Ich würde auf zwei Ebenen antworten wollen. Zum einen ist es eine Führungsaufgabe in dem Sinne, dass ich ein Miteinander und auch eine Stimmung, ich nenne es lieber Kultur, das ist ja mehr so unser Bereich, ja, eine Unternehmenskultur führe. Also, und das heißt automatisch, ja, dazu muss ich auch meine Emotionen und meine Botschaften führen. Und die andere Ebene ist, die kommt aus einem anderen Erfahrungsbereich, den ich habe. Ich bin früher öfter mal gefragt worden, das fällt mir jetzt gerade ein, als wir so Motivation als Führungskraft als Thema hatten in verschiedenen Trainings, da war ich damals noch als Trainerin unterwegs, da war eine wichtige Frage, habe ich denn die Verantwortung, die anderen zu motivieren?
Ja. Ja?
Die würde ich erst kurz vorwegnehmen und dann komme ich auf die Kernfrage zurück. Nee, habe ich nicht. Also ich habe nicht die Verantwortung, weil ich kann es gar nicht, andere Menschen zu motivieren.
Mhm.
Aber ich habe die Verantwortung, alles mir Mögliche zu tun, damit Motivation bei den anderen möglich ist.
So. Okay.
Und das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Denn wenn ich sage, ich bin Führungskraft oder Geschäftsführerin, das ist mir jetzt gerade egal, ja, und ich sage, ich habe die Verantwortung, die anderen zu motivieren, dann ackere ich mit großer Wahrscheinlichkeit und nehme aber auch in der anderen, in der Umkehr, jedes gegensätzliche Verhalten persönlich. Ja? Mhm. So, und um das zu trennen, nein, die Verantwortung, andere zu motivieren, hat eine Führungskraft nicht, auch niemand anders. Dennoch, als Führungskraft, ich habe die Verantwortung, ja, alles zu tun, damit eine Motivation meiner Mitarbeitenden möglich ist. Und dann hast du gesagt, deine Führungskraft, Entschuldigung, wenn ich gerade in der Kette rede, ich lasse gleich durch, dann hast du gesagt, deine Führungskraft hat so gesagt, ja, die kriegen doch jeden Monat Geld von mir. Da würde ich auch nicht reingehen wollen, jetzt in der Tiefe, aber es gibt das sogenannte Herzberg-Modell. Mhm. Das ist ein Modell, das beschreibt, was Menschen und Mitarbeitende brauchen, um motiviert zu sein. Und da ist tatsächlich Gehalt, ja, eine Basis. Das ist eine Grundvereinbarung, die ihre Mitarbeitenden mit ihnen geschlossen haben. Da reden wir noch nicht von Kultur führen, da reden wir noch nicht von alles möglich machen, dass jemand motiviert sein kann. Da reden wir von einem Vertrag. Du kommst zu mir, gibst mir deine Arbeitskraft, dein Wissen, dein Fachwissen, deine Expertise und ich gebe dir im Tausch dafür Geld. So, da haben wir noch lange nicht von Emotionen und Motivation gesprochen. Und jetzt komme ich zu der Kernfrage. Okay. Und dann lasse ich mal los, dass du auch was sagen kannst. Die Kernfrage ist ja, ist es überhaupt eine Führungsaufgabe? Ja, definitiv. Und ich sage das mit einer ganz klaren Überzeugung, zumal nicht nur ich das behaupte, sondern auch so ganz, ganz wirklich renommierte wissenschaftliche, renommierte Hochschulen für Management, das St. Gallner Institut, und die sagen, die haben ein Führungsmodell, da ist inbegriffen, dass meine Führungsaufgabe ist, die Kultur. Und damit, Kultur ist ja, entsteht ja im Miteinander, mhm. ja, und damit das Miteinander im Unternehmen zu führen. Und wenn ich jetzt als Führungskraft aus guten Gründen mit Sicherheit, ja, Sorge habe, wenn ich Nöte habe, dann gilt es auf jeden Fall zu überlegen, wie gebe ich die weiter? Nicht was davon gebe ich weiter, sondern wie gebe ich das weiter, mhm. ja.
Ja, ich habe noch einen Gedanken, den ich nicht verlieren will. Ja, diese Unterscheidung, die ich sehr interessant finde, die ich so auch noch nie bedacht habe. Mhm. Ich habe als Führungskraft nicht die Verantwortung für die Motivation der Mitarbeiter, sondern ich habe die Verantwortung dafür, wenn ich es richtig zusammenfasse, dass ich Bedingungen schaffe, in denen Motivation entstehen kann.
Wunderbar.
Und das bedeutet auch, die Mitarbeiter sind selbst in der Verantwortung, auch sich um ihre Motivation zu kümmern. Denn das ist natürlich auch was, wo es oft in die andere Richtung kippt. Mhm. Wenn die Klage allgemein ist, die Führungskräfte, die bringen es ja nicht auf die Reihe, die sind aber für verantwortlich, die haben es gefälligst hinzukriegen, dann verliert man aus den Augen, dass es eine Beziehung gibt zwischen Führungskräften und Mitarbeitern, und eine Beziehung funktioniert nur auf Augenhöhe, gleichwertig, also hat jeder dieselben Pflichten, also auch die Pflicht zur Motivation. Vielleicht heißt das sogar, dass die Mitarbeiter manchmal auch ihre Führungskraft motivieren sollten.
Ja, genau. Also
aber das finde ich klasse. Diese Unterscheidung macht diesen Punkt auch klar. Ja.
Und ich liebe das, dass du das in so gut, also du hast das wieder in so einen schlanken Satz gepackt. Das schätze ich so, wenn wir uns miteinander unterhalten. Und dann sind wir im Kernprinzip von Bob, ja. Mhm. Und auch im Kernprinzip von systemischer Unternehmensentwicklung oder, ne? Wenn wir systemisch auf ein System gucken, ja, genau, ja. Dann sind Unternehmen Orte der Beziehungen, mhm. ja, also des Verhaltens miteinander. Und, ja. Und so gucken wir ja auch drauf und genau da geht's hin. Wir haben eine Beziehung miteinander, das heißt, die Verantwortung ist auf jeden Fall auf beiden Seiten.
Was man jetzt schon sehr deutlich merkt, ist, es ist komplex. Mhm. Es hat viele Ebenen und es nutzt, glaube ich, wenn man es sortiert kriegt. Mhm. Und in eurem schönen Buch, dem Bob-Prinzip, habt ihr euch mit der emotionalen Intelligenz beschäftigt und ihr habt es ein bisschen sortiert.
Ach, findest du?
Ja, finde ich.
Also, oh, das ist schön.
Das hilft. Also man kann die verschiedenen Ebenen auseinanderhalten.
Ja, öfter wird tatsächlich gefragt. Also Nummer eins war die Frage tatsächlich, als ich das Buch geschrieben habe, ist das ein Kapitel wert? Ist das tatsächlich ein Thema? Weil wir sagen ja, für alle, die Mittelstand mutig gestalten, warum muss ich mich jetzt mit emotionaler Intelligenz beschäftigen? Ja, sage ich gleich was zu. Und das, was auf jeden Fall hilft, das weiß ich auch noch aus der Vergangenheit, ist, dass ich überhaupt mal, damit es nicht so komplex ist, ja, ich erinnere mich so an ein paar Stimmen aus meinen Kunden heraus, die haben gesagt, wir brauchen es irgendwie einfach, damit wir es mal verstehen können.
Das kann ich auch verstehen.
Ja,
wir haben ja andere Dinge zu tun.
Total, ja, genau. Also wenn ich die Methode oder das Konzept von emotionaler Intelligenz mal in, so wie es mir leicht fällt, einfach übersetze, dann geht es darum, mit Gefühlen, die es gibt im Arbeitsalltag. Wir gehen ja nicht einfach als entleerte Hüllen Mensch auf unsere Arbeit. Wir nehmen uns ja ständig mit, ja. Dass wir mit Gefühl intelligent umgehen. Das heißt, dass wir mit dem, was da ist, gut sortiert schauen, wo gehört es hin, wem gehört es und wer hat welche Aufgabe da drin. Mhm. Und da sind wir im Kernthema. Und ich glaube, was du sortiert meinst, ist, dieses Modell, was heißt denn das jetzt überhaupt? Ne? Also es ist ja meine Übersetzung in einem, ich hoffe, einem Satz. Und wenn wir drauf gucken, dann hat mir früher geholfen, bevor ich mir das Thema so ganz nah geholt habe, hat mir früher geholfen, Daniel Goleman ist ja der Mensch, der mit dem Thema im Prinzip berühmt geworden ist. Das Thema gibt es schon sehr lange, genauso lange, wie es unsere Gefühle gibt. Ja. Da hat mir geholfen, er hat am Anfang, bevor er angefangen hat, mit dem ersten Buch, hat er, glaube ich, so eine Vierersortierung genommen. Und da hat er gesagt, wenn wir drauf gucken, wenn wir da und für uns prüfen wollen, wie sind wir da schon aufgestellt, wie emotional intelligent sind wir und wo haben wir ein Lernfeld. Ja? Mhm. Dann hat er vier Felder benannt. Einmal ist das Feld der Selbstwahrnehmung. Mhm. Wie gut nehme ich schon wahr, dass ich Gefühle habe? Klingt jetzt ein bisschen provokant, aber auch das geht manchmal Menschen verloren. Und wie gut heißt, kann ich sie sogar vielleicht sogar schon benennen? Kann ich entdecken, wo entstehen welche Gefühle? Mhm. Jetzt nochmal zu dem, was du mir aus der Woche mitgenommen hast oder mitgebracht hast. Da ist ja eine Führungskraft, die hat schon entdeckt, dass es ihr schwer fällt. Ja, das ist schon mal ein erster Schritt und ein wertvoller Schritt. Zweites Feld, das er aufmacht, also Selbstwahrnehmung. Das zweite Feld ist dann Selbstmanagement. Manche übersetzen es auch mit Selbststeuerung. Ich mag Management selber lieber. Was mache ich jetzt mit den Gefühlen? Die Gefühle sind da. Was mache ich mit denen und wie manage ich sie? Also, ne? Klare Führungsaufgabe, by the way, genau. Und dann hat er das nächste Feld, hat er Beziehungsmanagement. Er hat sogar mal Motivation, hat das früher benannt und dann wurde es in Beziehungsmanagement umbenannt. Heute nennt sich das nochmal anders. Also die Beziehung zueinander und wie gestalte ich sie? Mhm. Das ist der Moment, wo deine Führungskraft jetzt schon überlegen sollte, was von diesen Gefühlen gehört zu meinen Mitarbeitenden. Ich rede nicht davon, dass eine Führungskraft sagt, Mensch, es ist gerade haarig, ja, oder wir haben gerade eine haarige Zeit oder ne, das fällt uns gerade schwer. Alle da draußen können das jetzt übersetzen mit dem, wie es bei ihm gerade ist. Sondern es geht darum, zu sagen, den emotionalen Teil, der da mitkommt, welcher gehört denn zu meinen Mitarbeitenden und welcher ist eigentlich meiner, ja? So, und dann letztes Feld, und dann lasse ich nochmal auf, ist Kommunikation. Und das ist wichtig. Wir haben eine Möglichkeit, uns miteinander in Verständigung zu bringen, in der Regel, und das ist unsere Sprache, also Kommunikation. Ne? Alles, was wir damit machen, haben wir mit Sicherheit noch einen Podcast zu.
Ja.
Und das sind die Felder, die Ursprungsfelder, wenn ich bei den Vieren bleibe in der Sortierung, wie man emotionale Intelligenz, was gehört denn da rein in den Pott, sage ich immer.
Ja, ich glaube, emotionale Intelligenz ist auch ein Wort, das mich eher erstmal verschreckt, wo ich denke, ja, es ist so, also ich kann auf Anhieb nicht so furchtbar viel damit anfangen, aber so wie du es gerade auseinandergelegt hast, kann ich dann zusortieren. Also zum Beispiel ein Gedanke, der mir sehr, sehr wichtig ist an der Stelle. Ich habe als Führungsaufgabe schon identifiziert für mich, meinen Mitarbeitern Zuversicht zu geben, was wir hier jetzt in dem Beispiel als Optimismus hatten. Mhm. Aber ich habe auch gemerkt, dass diese Zuversicht Substanz haben muss, glaubwürdig sein muss. Mhm. Und das hat mit der Beziehungsebene zu tun. Ich muss die anderen anerkennen als gleichwertigen Ansprechpartner, auch wenn ich jetzt formal der Chef bin und sie ein, zwei Stufen unter mir sind, was ja auch ganz merkwürdige Kategorien sind. Wir haben ja vor allen Dingen verschiedene Aufgaben. Und um die anderen auch anzuerkennen, heißt das auch, dass sie einen Anspruch darauf haben, dass ich ehrlich zu ihnen bin. Also optimistisch heißt nicht, sich die Welt schönreden und Dinge zu sagen, wo alle schon abwinken und sagen, was der wieder erzählt, das stimmt doch überhaupt nicht. Also ich muss schon die volle Urteilsfähigkeit meines Gegenübers respektieren und dem auch gerecht werden an dieser Stelle. Und das ist auf der Beziehungsebene, finde ich, das würde ich wunderschön in einen Punkt, ich weiß jetzt nicht, das war der dritte oder der vierte, würde ich das reinsortieren können.
Ja, also auch da machen sich wieder einige Flächen auf, aber eine will ich greifen. Du hast gesagt, dann muss ich das machen. Ja, es ist Führungsaufgabe. Und für die, die bisher noch gedacht hätten, ich hoffe, das sind nicht mehr so viele, ja, das ist doch irgendwas, hat doch was mit Soft Skills zu tun oder so. Das habe ich da auch so ein bisschen nicht von dir
Ja, aber
rausgehört.
das
Ja,
stimmt,
genau.
ja.
Ja, es ist in dem Bereich der sogenannten Soft Skills, dass ich zu arbeiten habe, etwas, dass es was zu tun gibt. Tatsächlich hat es aber auch ganz harte, um mal diese Dualität zu bedienen, ganz harte Auswirkungen. Denn wir können es messen, ja, dass wenn eine, also wir können nicht messen, ich möchte das auch nicht unbedingt, ja, wenn eine Führungskraft nicht mit sich und den Gefühlen umgehen kann, dann sinkt die Leistung aller,
Ja.
ja. Denn was wir nicht übersehen dürfen, ist, wir haben dieses sogenannte, also ne, wir haben Leading by Example, habe ich gerade. Also wir haben dieses Vorbildfunktion und das heißt nicht nur, ich muss als Vorbild vorangehen, das heißt es auch. Es heißt aber auch, ich habe eine viel größere Echowirkung auf die anderen. Und in Zeiten von Unsicherheit, da brauchen wir uns gar nichts vorzumachen, werden sich Menschen an den Führungskräften orientieren wollen, weil sie wollen wissen, wie gehen wir denn jetzt damit um? Geh doch mal in Führung. Und um das tun zu können,
Ja.
auf eine gute Art und Weise, die Mitarbeitenden auch die Kraft erhält, oder möglich macht, darf ich erstmal selber mit mir in Führung gehen. Ja. Also für mich ganz klare Führungsaufgabe. Kommt mit dazu, ist mindestens gleich wert, ist aber ganz besonders wert in Phasen der Veränderung, Transformation, in Phasen der Unsicherheiten, Disruption. Ne? In all diesen Phasen, wenn es weg vom Normalen, sag ich jetzt mal, oder weg vom früher Normalen geht, seid euch bewusst, liebe Führungskräfte, wird ein orientierender Blick, ein orientierungssuchender Blick zu euch gehen und so wie ihr euch verhaltet, das sendet Botschaften.
Ja, und da kommen wir dann wieder zum Thema emotionale Intelligenz, wo man das wunderbar anwenden kann. Emotionale Intelligenz heißt an der Stelle dann auch, dass ich die Gefühlsebene irgendwie managen muss. Das ist ja nicht, also das unterstellt ja nicht, ich muss immer fröhlich sein und gut gelaunt sein. Es geht darum, dass ich die mir zugestandenen Gefühle, die mir ja alle zugestehen, dass ich die manage, dass ich sie in irgendeiner Weise so benenne und in den Prozess einbringe, dass sie vielleicht sogar konstruktiv sein können, aber zumindest ihre destruktive Wirkung weg ist.
Harald, ich will unbedingt, merke ich gerade, ich möchte unbedingt zu dem Thema nochmal einen Bobcast machen, denn wir haben es hier auch, was, es klingt schon so ein bisschen an, ne, diese Frage in so Phasen der Verunsicherung, in so Phasen von Veränderung, wie auch immer ihr oder sie das da draußen nennt, Change, Veränderung, Transformation. Ich bin in Führung. Wie kommuniziere ich denn? Also, das ist eine Frage, die ganz viele umtreibt. Das ist aber eine Frage, für, würde ich gerne eine eigene Folge widmen. Harald, haben wir denn einen Frag Dr. Bob heute?
Ja, daran habe ich auch gerade
Ah
gedacht.
ja.
Das hat nämlich genau damit zu tun. Wir haben eine Anfrage bekommen von Thomas P., Name geändert. Thomas wird trotzdem wissen, dass es um ihn geht. Der hat nämlich genau dieses Managementproblem mit seinen Gefühlen. Er hat geschrieben, ich explodiere in der denkbar ungeeignetsten Situation und das macht mir Sorgen.
Okay, ja, dann machen wir doch ein Frag Dr. Bob. Thomas
P.
P.
Ja. Stimmt, stimmt beides nicht.
Nicht
Ist
alles
beides.
klar. Und Thomas D. verführt mich zu anderen
Ja.
Dingen. Genau. So. Also Thomas P. Er explodiert an den undenkbar
Nächsten
ungünstigsten
Stellen. Ich kann ja noch
Stellen.
mal gucken, wie er
Ja,
das genau
wie hat er das
genannt
formuliert?
hat.
Genau.
Hier haben wir ihn an den ungünstigsten Stellen.
Okay.
Was kann ich tun?
Okay.
Jetzt müssen wir natürlich fantasieren, was die ungünstigsten Zellen sind, aber im Zusammenhang mit unserem Thema haben wir ja schon einen Verdacht, worum es geht.
Ja, also ungünstig wäre für mich, weiß nicht, Harald, ob dir noch was anderes einfällt. Es sind andere drumrum,
Im Kontakt mit
Mitarbeitende,
den
ne? Ja,
Mitarbeitern,
genau, so dass
ja.
andere das
Davon gehe
mitbekommen,
ich
ne?
aus, ja.
Oder in Kontakt mit Kunden, wir wissen es nicht, ne? Genau. Also in allen beiden Fällen geht es ja darum, die Beziehung so gut und konstruktiv wie möglich zu halten und die Energie der Beziehung hauptsächlich positiv zu haben, oder? So würde ich mal. Okay. Er explodiert. Explodieren ist spannend, wenn ich einfach nur die Worte nehme, die er wählt und auch die Kürze des Satzes,
Ja.
weil ich habe gesehen, das steht auch gar nicht mehr, ne? Ja,
Das
die
war's.
Kürze der Frage. Dann Explosion ist ja ein Moment, wo quasi ein Druck sich Luft macht.
Ja.
Ne? Aber dann eben unkontrolliert gefühlt.
Wirkung entfaltet,
Wirkung,
ja.
genau, unkontrolliert Wirkung entfaltet. So ist es, genau. Und die Frage ist ganz konkret, entschuldigen, ich komme sofort auf die Antwort. Ich sortiere gerade noch. Die Frage ist ganz konkret, was kann ich tun? Ja. Also, wir sind mitten im Thema emotionale Intelligenz, wir sind mitten im Thema vier Felder. Falls Sie jetzt erst quasi reingeklickt haben, hören Sie sich gerne nochmal vorne an, wo, als ich über die Beschreibung der Felder gesprochen habe. Wir sind im ersten Schritt total hilfreich. Im ersten Schritt total hilfreich. Und das bringt mich auch dazu, was habe ich jetzt eigentlich davon, wenn ich mich emotional intelligent trainiere? Ja, solchen Situationen kann ich Abhilfe schaffen. Ich kann Erleichterung finden, ohne explodieren zu müssen. Im ersten Augenblick geht es darum, selbst wahrzunehmen. Klingt ein bisschen esoterisch, ich versuche es mal ein bisschen pragmatischer. Also, die Situationen, in denen er explodiert, sind ungünstig. Das heißt, er kann sie benennen. Ja, zumindest er weiß, ne, sie waren ungünstig, aber er erinnert sich an die Situation. Meine Idee dazu ist, ich hatte es in einem anderen Bobcast schon mal, da habe ich Stefanie Stahl zitiert, Etappen und Umschalten. Ich wäre erstmal bei Etappen, Forschungsreise. Wenn Sie sich oder sobald Sie sich an alle Situationen erinnern, in denen Sie mit Ihren Worten ungünstig explodiert sind, machen Sie mal so eine Mini-Bestandsaufnahme, da müssen Sie gar nicht lange für brauchen, aber so mindestens 5 bis 7 Situationen wären hilfreich. Und dann schauen Sie mal, können Sie Schnittmengen finden? Gibt es zum Beispiel vielleicht ein Verhalten, das in den Situationen immer gleich war? Oder gibt es zum Beispiel einen Gedanken, den Sie in den Situationen immer wieder hatten? Oder gibt es Umstände, um es noch mal mehr im Außen zu verorten, die vielleicht in den Situationen immer gleich waren? Wenn Sie jetzt sagen, nee, 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 das waren immer andere Arbeitssituationen, immer andere Menschen mit dabei, ja, und es waren auch andere Themen, dann gucken Sie doch mal auf die Gefühlsebene. Gab es, wenn Sie innen drin der Situation einen Namen geben würden, das hilft manchmal, ja, wenn Sie die Situation betiteln würden, wie mit so einer Überschrift, ja, wie würden Sie diese Situation einzeln betiteln? Ne, deswegen 7, dann haben wir mal so eine. Und dann gucken Sie mal da drin, gibt es ein gleiches Gefühl? So. Und so können Sie sich ein bisschen auf die Forschungsreise begeben. Das ist wie so eine Analyse, ja, der eigenen, wie so eine Bestandsaufnahme der eigenen Situationslandschaft. So. Das klingt theoretisch, ist es im ersten Augenblick, aber unterschätzen Sie nicht, dass Sie sich ja mit emotionalen Situationen, Sie gucken rational auf emotionale Situationen. Das wird Ihnen an der Stelle schon den ersten Schritt helfen. Sie werden beginnen, Stück für Stück die Situationen, die schon da waren und die Situationen, die kommen, einordnen zu können. Erstes Gefühl der Erleichterung. Kann ich Ihnen jetzt erstmal nur so sagen, ja, je mehr Sie das tun an der Stelle, je mehr Sie da forschen, desto mehr wird es Ihnen auch leichter fallen, sich anders zu verhalten. So, jetzt nehmen wir mal an, Sie haben diesen Schritt gemacht. Ich würde das mal, bis Sie so 7 Situationen haben, gerne auch 12. So, den Schritt. Was können Sie noch tun? Es geht ja tatsächlich um, und jetzt komme ich noch mal auf, er explodiert an den ungeeigneten Stellen, um einen Druckabbau, aber unkontrolliert. So. Es geht um Reiz und Reaktion. Es gibt so ein Frankl ist es. Frankl, Viktor Frankl hat gesagt, zwischen Reiz und Reaktion liegt der Ort der Wahl oder der Ort der Freiheit. So ist es. Du zitierst das dann später nochmal ganz genau. Genau. Es geht also tatsächlich darum, dass Sie, lieber Thomas P., dass Sie, aktuell ist es so, der Reiz kommt, Sie können gar nicht verorten, was ist es für ein Reiz, wo kommt der her? Das machen Sie jetzt, ab sofort fällt Ihnen das ja immer leichter. Und der Reiz kommt und die Explosion ist direkt danach. Das heißt, Sie haben wenig Möglichkeiten bisher, sich anders zu entscheiden, anstatt, ne, so. Und was wir möchten oder was ich Ihnen wünsche, ist, dass Sie Raum zwischen Reiz und Reaktion bekommen, sodass Sie dazwischen den Raum der Wahl vergrößern. So, das ist rein theoretisch. Was bedeutet das für Sie? Nummer eins, Selbstwahrnehmung. Nummer zwei, was können Sie ganz praktisch machen? Der Moment ist da. Ja, kurz bevor, dieser Moment, der kommt ja nicht, der springt ja nicht aus der Hecke, ist plötzlich da und dann platzen sie, sondern so ein Moment bahnt sich immer an. Aus der Phase Selbstwahrnehmung werden Sie wissen, welche Kriterien gehören dazu. So, kurz bevor Sie platzen würden, können Sie ganz physisch Raum zwischen Reiz und Reaktion bringen, indem Sie, ich sage es erstmal so ganz physisch, einen Schritt zurücktreten, also wirklich nicht innerlich, ja, sondern bitte am liebsten äußerlich, einen Schritt zurück, wird niemandem auffallen außer Ihnen, ja. Und anstatt, dass Sie platzen und den Druck quasi da rauslassen, atmen Sie aus. Ist genau dasselbe, denn bevor wir platzen ist eigentlich etwas, wenn wir das mit dem Körper tun wollen, wenn wir anfangen wollen zu schreien, ist es meistens gestauter Atem, den wir aber dann an unkontrollierter Stelle rauslassen, so. Was ich Ihnen vorschlage, ist, Sie gehen einen Schritt zurück, das signalisiert im Körper, aha, wir machen jetzt was anderes, ja, und dann atmen Sie erstmal die Luft aus. Nochmal, bleiben Sie frei von Sorge, das wird niemandem auffallen, außer Ihnen, ja. Und indem Sie ausatmen und ausgeatmet haben, haben Sie schon einen kleinen Raum zwischen Reiz und Reaktion genommen. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit, das Prinzip ist immer dasselbe, wir bringen Raum zwischen Reiz und Reaktion. Das andere ist, wenn Sie können, noch idealer, ja, verlassen Sie die Situation. Jetzt sagen Sie mir, ja, Moment, aber ich stehe doch mittendrin. Ja. Es gibt keinen von uns, behaupte ich, der nicht das Gefühl kennt, egal was wir hier gerade verhandeln, ich muss jetzt auf Toilette. Ja. So, ne? Genau. Und das würde ich einfach nutzen. Ja. Ja. Wenn Sie das machen können, gehen Sie aus der Situation raus, sagen Sie, ich bin sofort wieder da, ich gehe einmal um die Ecke, so, und dann sind Sie raus und dann machen Sie dasselbe, Sie atmen natürlich aus währenddessen, ja, und dann kommen Sie mit neuem Atem wieder rein. Und dann gibt es etwas, das hat der Harald mir tatsächlich als Option zugeschoben, denn Harald, du hast das früher auch genutzt, ganz früher, als du noch geplatzt wärst, kurz bevor. Das war, du hast, glaube ich, beschrieben, ne?
Was dann ich formuliert habe, was gerade in mir vorgeht.
Ja, genau.
Ja, das war dann die Rettung, wenn ich merkte, ich kriege das jetzt nicht anders in den Griff. Mhm. Also der Thomas kann sich ja zumindest mal anheften, dass seine Explosion Anteilnahme, Beteiligung und Interesse signalisiert. Mhm. Also das Gegenüber hat mit Sicherheit erstmal, es ist gesehen worden. Denn wenn ich explodiere, ist es vielleicht keine angenehme Form, gesehen zu werden, aber man wird gesehen. Mhm. Und das ist, ist schon mal was. Mhm. Also die Hessen sagen ja immer, bevor mich aufrecht, ist es mir lieber egal. Mhm. Das würde ich nicht empfehlen. Gleichgültigkeit ist noch viel schlimmer. Aber wenn ich jetzt werben kann für meine unkontrollierte Wertschätzung oder Anerkennung, indem ich sage, ich weiß, das ist jetzt, aber irgendwie berührt mich das oder es macht mich wahnsinnig, weil du bist jetzt der Zehnte, der hier reinkommt und was auch immer es ist an dieser Stelle, verstärke ich eher beim Gegenüber das Gefühl, es ist nicht gegen mich, sondern es ist unser gemeinsamer Prozess. Mhm. Und damit habe ich mich dann oft aus der Situation rausgerettet.
Mhm. Und lange geübt, denn heute habe ich dich nicht einmal in den letzten Jahren so erlebt. Genau. Was wir aber sagen wollen an der Stelle ist, das ist die dritte Option und es gibt mit Sicherheit noch ein paar andere. Finden Sie Worte für das, was gerade passiert. Das kann sein, das ist schon ein bisschen weiter, ja, denn wenige von uns haben geübt zu beschreiben, was gerade los ist, ohne erstmal Worte dafür zu finden, ja, und ohne in den Angriff zu gehen, sondern einfach nur zu beschreiben, boah, ich merke, das staut sich gerade, es macht was mit mir, ne, so wie du es auch gesagt hast, ja, und ich bin kurz davor zu platzen, und das lasse ich jetzt einfach mal sein, ja, aber ich merke, das macht mich an der Stelle richtig wütend. So, also das sind drei Varianten, mit denen Sie sich ganz pragmatisch aus diesen Situationen in ein anderes Verhalten helfen können. Jetzt möchte ich um eines bitten, also es gibt noch viele andere Möglichkeiten, ja, Meditationspraktiken, Atempraktiken. Ich nehme mal an, wir machen ja nicht nur diesen Podcast zu emotionaler Intelligenz, da gehen wir dann auch zu einem anderen Zeitpunkt rein. Für mich ist es wichtig, was können Sie ganz, ganz praktisch tun? Das Muster in allen drei Varianten ist das gleiche. Sie haben angestaute Gefühle, ja, die Wut, die dann rausplatzt, auf was auch immer, die Aggression, das lassen Sie entweder auf einer körperlichen Ebene los, indem Sie ausatmen und bringen so zwischen Reiz und Reaktion einen Raum, oder es handelt sich ja ums Gefühl, Sie machen es auf rationaler Ebene, indem Sie Abstand zwischen Reiz und Reaktion bringen, nämlich indem Sie es beschreiben, ja, das ist rational, indem Sie es beobachten. Und der Mechanismus ist immer derselbe, Sie müssen es auf einer anderen Ebene lösen, ablösen, als auf der Ebene, auf der es passiert. Das ist nämlich die Gefühlsebene. So. Ich würde mich total freuen, probieren Sie erst eine Sache aus, ein paar Mal hintereinander, bevor Sie dann die zweite Sache nehmen. Nehmen Sie nicht gleich alle drei Sachen, ja? Denn meine Vermutung ist, es ist ein neues Verhalten. Geben Sie ihm zumindest mal Zeit, Platz zu nehmen in ihm. Ja. Ich würde mich total freuen, wenn Sie uns, keine Ahnung, in einem Monat, in zwei, in einem halben Jahr gerne auch Rückmeldung geben. Wie war es? Hat es funktioniert? Oder diejenigen, die uns auch zugehört haben, hingehört haben und gesagt haben, ach Mensch, da nehme ich mir was davon. Das probiere ich mal aus. Meine Erfahrung ist, es ist hilfreich. Geben Sie ihm aber eine Chance, bitte, ja. Und ich freue mich, wenn es irgendwie an irgendwelchen Stellen Menschen das Leben erleichtert. Harald, wir sehen uns wieder in zwei Wochen.
Zwei Wochen.
Bin ganz gespannt, wen, was und welches Thema du mir mitbringst. Ich freue mich auf dich. Ich freue mich auf alle, die hingehört haben, zugeschaut haben. Entweder hier, auf welchem Kanal auch immer. Wir sehen uns in zwei Wochen. Ich mache es nicht mehr länger. Bis dann.
Ciao.